wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de. Nach knapp 20 Sendungen Das Spiel meines Lebens habe ich endlich jemanden getroffen, der mit dem FC Bayern das Spiel seines Lebens erlebt hat. Ich habe ja immer gedacht, dass ein Bayern-Fan gar nicht aus der Menge der großen Spieler ein Spiel aussuchen kann, aber mein heutiger Gast zeigt, dass es geht. Wer mein heutiger Gast ist und welches das Spiel seines Lebens ist, das hört ihr gleich.
Das Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, 2 Stunden live auf meinsportradio.de.
Wieder zurück bei Das Spiel meines Lebens. Jetzt möchte ich euch meinen heutigen Gast vorstellen. Mein heutiger Gast ist der Dennis. Hallo Dennis.
Moin Andreas.
Dennis, ich habe das eben schon erwähnt in der Anmoderation. Du bist Bayern-Fan, beziehungsweise hast mit den Bayern dann das Spiel deines Lebens erlebt. Wie bist du zu dem FC Bayern gekommen?
Relativ simpel durch die Familie. Mein Vater, mein Bruder, mein Cousin, die sind alle so in Richtung Bayern getrimmt. Ich habe es jetzt ein bisschen exzessiver vorgelebt, aber ja, ist halt durch die Familie gekommen.
Sind wirklich alle Bayern-Fans?
Alle, die sich mehr oder weniger mit Fußball auch größtenteils beschäftigen, also die, die auch jedes Wochenende sich die Sportschau angucken würden, die Sky haben zu Hause. Alle anderen sind sonst so ein bisschen, sind zwar leicht interessiert, aber die gehen dann nicht so damit um, dass sie wirklich jede Woche Fußball brauchen.
Ich meine, du kommst aus der Nähe von Hannover. War das nie ein Verein, der für dich in Frage gekommen ist?
Ich wohne erst seit einigen Jahren in der Nähe von Hannover, davor in Vechta. Ist zwar auch Niedersachsen, aber nee, irgendwie war weder Werder noch Hannover noch irgendwas anderes.
Ja. Und was war dein erster Stadionbesuch? Oder hast du so eine Erinnerung an den ersten Stadionbesuch? Vielleicht damals noch Olympiastadion oder?
Mein erster Stadionbesuch war im Weserstadion mit der Partie Werder Bremen gegen Hertha BSC.
Ah, und die Bayern das erste Mal live gesehen?
Das war irgendwann in den 2000ern in der AWD Arena, beziehungsweise damals noch Niedersachsenstadion gegen Hannover 96.
Ja, war das nach dem Spiel deines Lebens oder davor? Das war danach dann, ne?
Ja, deutlich danach.
Ja, wir reden nachher über das Spiel deines Lebens. Das ist das Spiel, das Champions League Finale 2001 zwischen Bayern und Valencia. Du hattest, oder beziehungsweise der gemeine Bayern-Fan an sich hatte 99 eine herbe Niederlage zu verkraften gegen Manchester. Jetzt war das nun wirklich eine ganz, ganz derbe Niederlage. Wie ist es eigentlich so mit Bundesliga-Niederlagen? Geht man da ganz normal um oder ist das wird das tatsächlich noch wahrgenommen? Weil ich zum Beispiel als HSV-Fan weiß, nach einer HSV-Niederlage in der Bundesliga habe ich erstmal ein bisschen schlechte Laune.
Die habe ich auch, wenn Bayern verliert, egal welches Spiel letztendlich.
Ja, also es ist nicht Business as usual wie also ich kenne ein paar Bayern-Fans, die sagen, ja, Bundesliga nehmen wir so nebenher mit und das Wichtige sind die Champions League Viertelfinale.
Also Bundesliga gehört ganz einfach dazu, da muss man auch gewinnen und wenn man da verliert, gerade in Spielen, wo man beispielsweise auch haushoch überlegen ist und dann am Ende trotzdem nur mit einem Punkt oder mit 0 Punkten da rausgeht, ist das schon ziemlich scheiße.
Also du kannst tatsächlich noch die Emotionen bei der Bundesliga mitnehmen.
Ja, sonst wäre ich fehl am Platz in der Bundesliga.
Ja. Du bloggst auch über den FC Bayern. Hast du ein paar Worte dazu?
Ich blogge unter duselbayern.de. Leicht ironisch gemeint natürlich.
Natürlich.
Ich mag dieses Dusel ganz einfach, wenn man bis zur letzten Minute kämpft und sich den Sieg noch holen will. Das finde ich einfach super.
Ja, ich meine, aber also Dusel, also es gibt ja die Legende, dass das immer so lange nachgespielt worden ist, bis die Bayern dann das entscheidende Tor geschossen haben. Ist das auch so eine Referenz darauf?
Dann hätte man ja 99 früher abgepfiffen, oder?
Ja, 99, mein eins. Die Ausnahme bestätigt die Regel.
Es wird ja, also dieser Mythos existiert für mich nicht.
Existiert für dich nicht?
Nee.
Was sagst du denn zu den Hunderttausenden von Menschen, oder was denkst du über die Hunderttausenden von Menschen oder Millionen von Menschen, die wirklich als Fußballfans eine Abneigung gegen den FC Bayern hegen? Die sagen, Bayern-Fans sind keine wirklichen Fußballfans.
Ist deren Meinung, können sie gerne haben. Mich stört das nicht mehr so sehr. Irgendwann gewöhnt man sich daran, dass so Abermillionen irgendwas gegen den FC Bayern haben und sei es einfach nur der Grund, dass sie vor ihnen stehen.
Ja. Yeah. Aber also sonst sehr entspanntes Verhältnis dann dazu.
Ja, ich mag das.
Ja.
Irgendjemand muss ja seine Feindbilder haben.
Dennis, wir sprechen gleich über die Champions League Saison 2000-2001 mit dem Spiel des deines Lebens, des Finales gegen den FC Valencia. Wir bilanzieren mal so die Saison vor dem Finale der Bayern bzw. die Champions League Saison. Bis gleich.
Moin.
Moin.
Hast das Spiel gesehen?
Ja.
War ganz gut, ne?
Der HSV-Talk mit Sven.
Ganz provokant gefragt, mit Adler wären wir abgestiegen?
Analysen.
Ich sehe das durchaus positiv.
Hintergründe.
Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball-AG dem Aktienrecht.
Und offene Worte.
Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen.
Der HSV-Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de.
Wieder zurück bei das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de, dem Radio von Fans für Fans. Dennis, die Bayern hatten in der Champions League Auslosung für die Saison 2000-2001 eine Gruppe mit Paris Saint-Germain, Rosenborg, Trondheim und Helsingborg CF. Wir haben vor der Pause schon mal darüber geredet, dass es, dass dein Blog duselbayern.de, dass das ja so ein bisschen eine Referenz ist auf diese Sache. Also ich zum Beispiel hatte immer das Gefühl bestand allgemein, es wird immer so lange nachgespielt, bis die Bayern das Tor geschossen haben. Ein anderer Glaube, der sich so ein bisschen hält in den ganzen Jahren, ist, dass die Bayern immer Losglück haben, wenn Champions League Auslosung ist. Ich habe mir diese Gruppe angeguckt: Paris Saint-Germain, Rosenborg Trondheim und Helsingborgs. Rosenborg Trondheim damals Serienmeister, Paris Saint-Germain war nicht wirklich Serienmeister damals und Helsingborgs schwedischer Meister. Man kann schon davon reden, dass die Bayern da Losglück hatten, oder? Ich meine, die ganzen Schwergewichte, auch wenn sie sonst Gruppenköpfe gewesen wären, aber auch die aus dem zweiten Topf, die waren einfach nicht mit dabei.
Das waren sie sicherlich nicht, aber Losglück ist ja auch immer eins, dass man sich verdienen muss, wenn man das mal so sagen darf. Immerhin war Bayern damals auch schon einer der Gruppenköpfe mit. Das wird man ja nicht ohne Grund. Und ja, dann wird's halt zugelost. Mit Glück, mit Pech. Letztendlich ist egal, wer in die Gruppe kommt. Du musst diese Gruppe überstehen, um am Ende den Titel zu gewinnen. Ja. Ob da jetzt Manchester United oder Real Madrid oder der FC Barcelona dabei gewesen wäre, macht's am Ende nicht besser.
Um die ersten 3 Euro ins Phrasenschwein zu schmeißen, man muss auf dem Weg zum Champions League-Sieg jeden schlagen, ne?
Genau.
Ja. Trotzdem ist die Gruppenphase mit Paris, Rosenborg und Helsingborgs nicht ganz ohne Kratzer abgelaufen. Man hat sich zwar sicher qualifiziert, trotz einer Niederlage gegen Paris und 2 Unentschieden gegen Helsingborgs und Trondheim. Ottmar Hitzfeld war ja ein Trainer der Rotation oder war ein Anhänger der Rotation. Damals wurde dann schon so gespielt nach dem Motto, hier ein gutes Pferd springt nicht höher als es muss, oder? Hast du noch Erinnerungen an diese Vorrunde damals, 2001?
Ich weiß, dass wir gegen Paris relativ spät verloren haben. Ich glaube, in der 89. oder 90. ist das Tor erst gefallen. Naja, die Rotation gehört halt heutzutage und auch damals schon dazu. Du kannst über so eine lange Saison einfach nicht mit 11, 12, 13 Spielern gehen. Du brauchst einen Kader, der eben das Potenzial hat, auch mal über den 19., 20. Mann zu kommen. Und das hatte auch Ottmar Hitzfeld damals schon begriffen und das auch entsprechend gut reingemacht. Natürlich war der Fußball nicht so wunderschön immer, wenn man so viel rotiert hat unter Hitzfeld. Aber ja.
Also Hitzfeld war ja so einer der ersten, die das gemacht haben. Der hat ja relativ Unbeachtet der großen Namen hat er ja Leute auf die Bank gesetzt und hat andere Leute dafür spielen lassen. War es damals? Ich weiß noch, dass es damals Diskussionen darum schon gab, weil ja so eine Niederlage gegen Paris Saint-Germain ist unschön. Zwei Unentschieden gegen Helsingborg und Trondheim, damals dann ja auch im Herbst 2000 in der großen Schüssel Olympiastadion vor wenigen Zuschauern. Ich meine, das war damals ja noch keine Allianz Arena-Verhältnisse, wo das Ding jedes Mal voll war, sondern es war ja durchaus so, dass das auch wirklich langweilige, unansehnliche Spiele waren.
Das haben die Zuschauer sicherlich immer quittiert mit ihren zu Hause bleiben. Wobei das damals natürlich auch noch nicht so extrem war, dass da jeder wirklich jeden Tag ins Stadion gehen wollte. Zumal die Champions League damals ja noch über deutlich mehr Spiele verfügt hat, mit der dann ominösen Zwischenrunde.
Ja, über die sprechen wir gleich. Also du hast damals schon gesagt, hier, das war da genau das Richtige, was Ottmar Hitzfeld gemacht hat.
Ja, ich fand das immer richtig, dass er so hantiert hat.
Ja. Die Bayern haben sich dann zusammen mit Paris Saint-Germain für die Zwischenrunde qualifiziert. Jetzt noch eine kleine Geschichte von mir nebenher. Ich kann mich an die Vorrunde 2000, 2001 der Champions League sehr gut erinnern. Das war die Saison, in der HSV gegen Juventus Turin in Hamburg 4-4 gespielt hat und ein Unentschieden als größtes Spiel der letzten 15 Jahre hatte. Das nur dazu. Kommen wir zur Zwischenrunde, zu dieser ominösen Zwischenrunde, wie du es genannt hast, zu der, glaube ich, eher ungeliebten Zwischenrunde für sämtliche Vereine, oder? Also die Bayern haben dann tatsächlich mal ein bisschen mehr zu tun bekommen. Sie hatten den FC Arsenal in der Gruppe, Olympique Lyon und Spartak Moskau. Und da ging es dann schon ein bisschen härter zur Sache. Also ich meine, Arsenal damals ein großer Name, englischer Fußball war zu dem Zeitpunkt nicht ganz so auf der Höhe. Olympique Lyon auch Serienmeister in Frankreich und Spartak Moskau, russischer Verein, immer schwerer Gegner. Wie fandst du die Gruppe damals?
Die war deutlich eine Nummer härter als die Vorrunde.
Ja. Aber also man ist ja zum Beispiel auf Vereinen wie jetzt, also es hatte sich zum Beispiel Sturm Graz qualifiziert für die Zwischenrunde, Panathinaikos Athen. Da haben die Bayern schon durchaus eine Gruppe erwischt, die zu den stärkeren gehörte. Damals ja noch 4 Zwischenrundengruppen und die Bayern mit Arsenal, Lyon und Moskau da wirklich schwer dabei.
Genau.
Ja. Wie war deine Meinung zur Zwischenrunde?
Also ich fand diese Zwischenrunde immer so ein Pflegefall. Das war nichts Halbes, nichts Ganzes. Vor allem, das hat sich auch noch immer so über den Winter hinausgezogen. Ich glaube, man ist im November gestartet mit der Zwischenrunde und wurde dann erst auch relativ spät fertig, aufgrund der Wetterverhältnisse immer. Ja. So dass man dann einfach mal 6 Spiele für jedes Team nochmal eingeschoben hat. Das ist natürlich auch krass auf den Kader immer einwirkte.
Ja. Du hast es erzählt, November ist angefangen, 22. November 2000 war die erste Runde dieser Zwischenrunde damals. Bayern gegen Olympique Lyon 1-0 gewonnen. Und das letzte Spiel der Zwischenrunde war dann gegen den FC Arsenal mit einem 1-0. Und da ist ja dann schon, man vergisst ja so ein bisschen schon die Champions League dann, oder? Ich meine, Zwischenrunde, die Bayern waren, glaube ich, nach dem 4. Spieltag waren sie qualifiziert fürs Viertelfinale. Man vergisst schon so ein bisschen den Wettbewerb, oder?
Ja, der ist tatsächlich immer ein bisschen in den Hintergrund geraten durch diese lange Zwischenrunde.
Ja. Wurde dann ja auch Jahre später dann abgelöst, dann durch das Achtelfinale. Dadurch hat dieser Wettbewerb dann tatsächlich auch ein bisschen mehr Drive jetzt bekommen, oder?
Zumindest ab Anfang des neuen Jahres ist da mehr drin.
Ja. Die Bayern, was ich gerade eben gesagt habe, hatten sich auch sehr sicher wieder qualifiziert für die für das Viertelfinale, hatten ein Unentschieden gegen Arsenal zu verzeichnen und da müssen wir gerade drüber sprechen, 6. März 2001, eine 3-0 Niederlage in Lyon.
Lyon war immer so ein Gegner, da ging es hoch und runter. Ich glaube, da hat uns Sidney Govou ein oder zwei Streiche gespielt in dem Spiel, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, ich kann mich noch an Juninho bei Lyon erinnern, der ja überragende Freistöße geschossen hat damals. Aber das war schon eine herbe Niederlage, oder? Ich meine, die Bayern waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon so gut wie durch. Aber schön war das nicht. War das nicht auch das Spiel, wo Karl-Heinz Rummenigge eben die Bankettrede gehalten hat, das war eine Blamage?
Ja, ich glaube schon, vor allem weil Sidney Govou ja richtig aufgetrumpft hat. Aber spielte damals Juninho schon?
Ich weiß nicht, ob Juninho damals schon gespielt hat, auf jeden Fall, ich erinnere mich an Juninho im Lyon-Trikot. Aber jetzt fällt es mir tatsächlich gerade ein, das war, meine ich, das Spiel mit der Bankettrede von Karl-Heinz Rummenigge. Über Bayern-Niederlagen wird ja immer doppelt so viel berichtet und dann wurde das ja auch gleich in den Nachrichten gebracht.
Also Rummenigge hat sich damals schon köstlich aufgeregt. Kann er heute immer noch, aber ich glaube, damals war er schon mit einer seiner Höhepunkte.
Ja, war das denn, wie war das denn damals? Ich meine, 99 hattet ihr die Niederlage gegen Manchester da in der Nachspielzeit. War es denn so, und da kommen wir nachher auch mit dem Finale drauf zu sprechen, dass man immer so das Gefühl hatte, es könnte tatsächlich wieder so passieren, dass wir wieder dran scheitern, weil das war ja schon eine goldene Generation, was die Bayern da hatten.
Zu dem Zeitpunkt konnte man das ja so richtig noch nicht hervorsehen, ob man jetzt scheitert wieder oder nicht. Natürlich war immer so ein bisschen Zweifel, wenn man auch gerade nach dem Spiel gegen Lyon, wo man auch so deutlich verloren hat und sich so deutlich hat abschlachten lassen, mehr oder weniger, weil spielerisch war das gar nichts.
Ja.
Da hatte man natürlich immer wieder so ein paar kleine Zweifel.
Ja. Diese Zweifel wurden dann so ein bisschen ausgeräumt durch das Viertelfinale. Im Viertelfinale wurde dann Manchester United zugelost und man hatte damals Real Madrid, damals auf der Höhe ihrer Kunst. Valencia war eine starke spanische Mannschaft, man hatte noch Deportivo La Coruña. Aber Manchester United damals mit Giggs und Scholes und wie sie alle hießen, das war schon ein Brett, was man zu bohren hatte. Und die Bayern haben die beiden Spiele gewonnen, jeweils 1-0 und 2-1. Hast du Erinnerungen noch daran?
Leichte.
Ja. Zähl mal.
Das Hinspiel war, glaube ich, in Manchester. Das war, glaube ich, auch so ein Spiel, wo es lange 0-0 stand. Und da hat dann, wenn ich mich richtig erinnere, als Joker Paulo Sergio kurz vor Ende das schöne Siegtor geschossen.
Ja.
Das auch ganz wichtig war, um natürlich im Rückspiel eine gute Ausgangssituation zu haben.
Ja. Und das Rückspiel ist dann 2-1 gewonnen worden für die Bayern. Die waren dann im Halbfinale. Zusammen mit Real Madrid, die sich schwer taten gegen Galatasaray Istanbul. Leeds United hatte sich durchgesetzt gegen Deportivo La Coruña. Leeds United spricht heute kein Mensch mehr von. Und der FC Valencia hatte sich gegen den FC Arsenal durchgesetzt. Die Halbfinals fanden dann statt zwischen Real Madrid und FC Bayern München. Und das war schon so ein vorgezogenes Endspiel, oder?
Ja, zumal Real Madrid ja auch als amtierender Titelverteidiger im Wettbewerb war.
Ja.
Die hatten ja im Jahr zuvor gegen Valencia gewonnen.
Ja. Real Madrid damals, was ich gerade sagte, auf der Höhe der Kunst, also das waren damals mit die stärkste Mannschaft in Europa. Und auch dieses Mal haben die Bayern exakt mit dem gleichen Ergebnis wie gegen Manchester United gewonnen. Sie haben das Hinspiel 1-0 gewonnen, das Rückspiel 2-1 gewonnen. Ich weiß noch, dass das zwei intensive Spiele waren, in dem die Bayern aber klar besser waren in den Spielen.
Bei Real war es ja auch so, dass die wahrscheinlich das beste Team aller Zeiten zusammen hatten. Ich glaube, da war ein Luis Figo dabei, ein Steve McManaman. In der Abwehr standen so Leute wie Hiro und Roberto Carlos. Mhm. Und dazu schon sehr früh mit Iker Casillas im Kasten. Und dann hatte man noch so geniale Stürmer wie ein Fernando Morientes oder ein Raul schon.
Ja.
Also das war, glaube ich, schon mit das Beste, was Real jemals so zu bieten hatte in den letzten Jahren. Vor allem, das hat auch als Team harmonisiert.
Ja. Und Real Madrid konnte man tatsächlich aus dem Weg räumen und traf dann im Finale am 23. Mai auf den FC Valencia. Über dieses Spiel und über all das, was damit dazu kam und dass dieses Spiel oder die beiden Mannschaften nicht in der Lage waren, regulär Tore zu schießen. Darüber sprechen wir gleich.
Hannover liebt die 96-Show mit Tobi.
Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96?
60 Minuten schwarz-weiß-grün auf den Punkt gebracht.
Gibt es jetzt die große Aufholjagd?
Taktische Analysen.
Die besten 4 Minuten von Hannover 96.
Und klare Statements zu den Roten.
Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt, der nächste Trainer holt.
Hannover liegt jeden Donnerstag neu als Podcast oder um 11 Uhr auf meinsportradio.de.
Und Dennis und ich reden dann schon die ganze Zeit über die Saison der Bayern 2000, 2001. Und wir sind jetzt beim Finale angelangt. Dieses Finale fand am 23. Mai 2001 im Giuseppe Meazza Stadion zu Mailand statt. Kleines Wort, ich war vor 2-3 Jahren war ich in Mailand im Giuseppe Meazza. Das ist eine ganz schöne Bruchbude. Das nur mal so nebenbei.
Trotzdem ein schönes Stadion, wenn man sich so anschaut.
Wenn man sich so von außen anschaut, tatsächlich ein tolles Stadion, aber die sanitären Einrichtungen zum Beispiel sind eine Katastrophe, ein wirkliches Graus in Mailand oder im Giuseppe Meazza. Und ansonsten ist das tatsächlich eine ziemliche Bruchbude. Nichtsdestotrotz, die Bayern spielten gegen Valencia damals und ich möchte gerne die Bayern-Aufstellung vorlesen, weil das ist schon das Who is Who der Bayern um die Jahrtausendwende. Kahn im Tor natürlich, die Abwehr, Samuel Kafur, Patrick Andersson, Thomas Linke, Willi Sagnol im Mittelfeld mit Hargreaves, Stefan Effenberg, Lisa Razou, Salihamidzic und Elber und Mehmet Scholl dann im Sturm. Das war schon damals eine Truppe, wo man gesagt hat, die müssen eigentlich was gewinnen, oder?
Das musste man so sehen. Da waren Spieler dabei, wie ein Willi Sagnol, legendär, Vicente Lisa Razou sowieso. Dann hatte man mit Sammy Kufu immer noch so einen, der immer mal für den Bock da war. Und dann natürlich im Mittelfeld und Sturm so Leute wie einen wunderbar aufgelegten Mehmet Scholl oder einen Stefan Effenberg, der das Team immer wieder umreißen konnte. Mhm. Dazu den allseits bekannten Allrounder, den du ja sicherlich auch noch gut kennst, Hasan Salihamidzic. Ja, dann ein sehr junger Owen Hargreaves.
Das ist so schade, dass dessen Karriere so leider so böse verlaufen ist mit seinen Verletzungen.
Ja, der müsste damals gerade mal 20 oder 19 gewesen sein, als er mit den Bayern zum großen Triumph ausholte. Und diese Verletzungen, die tun einem heute noch leid.
Ja. Die Valencia damals, ich habe mir die Mannschaft ja auch nochmal angeguckt, hatte auch wirklich Stars dabei, also Canizares im Tor, Ayala Angloma in der Abwehr, wir haben Pellegrino, Gaizka Mendieta, über den wir gleich noch sprechen, Kili González, Pablo Aimar, John Carew, der alte Stolpervogel aus Norwegen. Die Mannschaft von Hector Cooper war schon mit Augenhöhe, oder? Ich meine, also ich weiß, dass die Bayern favorisiert waren in dem Spiel, dass man gesagt hat, dieses Jahr müssen sie es packen, weil Valencia ist zu packen, aber also Valencia brachte einiges entgegen.
Einiges ist untertrieben. Du hast schon so ein bisschen auf Gaizka Mendieta angesprochen, die ich damals so mit einer meiner Lieblingsspieler schon hatte.
Ja. Yeah.
Und die waren ja nicht umsonst ein Jahr zuvor bereits im Finale. Das war schon ganz große Kunst von Valencia, dass sie da im Team hatten.
Ja. Yeah. Das Spiel ging für die Bayern oder für die Bayern-Fans an sich denkbar ungünstig los. Es waren keine 3 Minuten gespielt. Du hast es im Vorgespräch gesagt, Jens Jeremies spielte Torwart mitten im Feld.
Also Jens Jeremies hat sich irgendwie auf den Boden gelegt, wollte den Ball aufhalten und Mendieta, der in dem Spiel war für mich einfach nur ein Vogel, hat einfach nur versucht, den Ball gegen Jeremies Hand zu spielen. Gut, Jeremies hat sich auch deutlich blöd angestellt. Der lag da wirklich in bester Torwartmanier, als ob er da gerade in den Ball reinrutschen will. So dass es sich halt für Mendieta auch angeboten hat, den Ball einfach mal versuchen zu, gegen die Hand zu spielen. Ich kann mich jetzt nicht mehr hundertprozentig daran erinnern, ob es wirklich ein Handspiel war, aber aufgrund der Dummheit darf man so einen Elfmeter doch schon mal geben.
Ja. Und dann führte Valencia nach 3 Minuten mit 1-0. 4 Minuten später gab es die Möglichkeit, das Ding auszugleichen, auch wieder durch einen Elfmeter.
Ja, den hat Stefan Effenberg rausgeholt. Heute wird man vielleicht sagen, das ist so ein Elfmeter, da stellt sich der Verteidiger aus der Nummern. Ich weiß gar nicht, wer es gerade war. Ich glaube, Kabuni,
ja,
wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Ist da in den Zweikampf gegen Stefan Effenberg reingegangen, der den Kontakt gesucht hat, gefunden hat und dann eben sich hingefallen hat.
Der abgezockte Herr Effenberg. Der Gefaulte tritt nicht selbst an. Ich meine, Effenberg war damals der Standard-Elfmeterschütze, oder?
Das war immer so ein kleiner Wechsel zwischen Mehmet Scholl und ihm.
Ja. Hätte er mal selber geschossen, weil Mehmet Scholl verschoss diesen Elfmeter und ich hab's mir angeguckt, es war relativ jämmerlich.
Das war, glaube ich, der schlechteste Elfmeter von Mehmet Scholl, den er in seiner ganzen Karriere, in seinen ganzen Trainings geschossen hat. Das war so unfassbar schlecht. Wenn ich mich richtig erinnere, stand Canizares sogar noch beim Halten.
Ja, also er hat so ziemlich mittig geschossen und Canizares hat ihn dann mit den Füßen abgewehrt.
Der hat sich nicht mal hinfallen lassen. Ich glaube, das ist mit das Erbärmlichste, was du als Schütze sehen kannst, wenn der Torhüter den einfach so wegkickt.
Ja. Jetzt waren 7 Minuten gespielt. Ein Handelfmeter, der durchaus umstritten war, beziehungsweise der rausgeholt war. Ein verschossener Elfmeter von Mehmet Scholl. Was denkt da der geneigte Bayern-Fan?
Du kannst nur Scheiße denken. Du kriegst einen Elfmeter, den man geben kann, eventuell nicht geben muss. War halt clever von Manietta. Du kriegst einen Elfmeter, also für dich selbst dann, der eben auch so ein Zweifelding ist, der aber wahrscheinlich eher Elfmeter ist als der erste. Den faust du dann so jämmerlich, dass du nur denken kannst, meine Fresse, geht da schon wieder los, soll ich gleich abschalten.
Ja, es roch doch wirklich alles nach 1999 schon wieder, oder?
Ja, definitiv. Und da war ich ja noch in einem Alter, da hätte man nächsten Morgen zur Schule gehen müssen. Da denkst du dir nur, so, wenn jetzt die Mutter ins Zimmer kommt oder in den Raum, dann wirst du erstmal ins Bett geschickt, weil das Spiel ist eh schon halb gelaufen bei dem Ergebnis. Und wenn du so einen jämmerlichen Elfmeter schießt,
ja.
Das war keine schöne Zeit.
Ja. In der ersten Halbzeit, die Bayern waren ja schon noch besser. Elber und Scholl vergaben gute Chancen, aber der Ball wollte jetzt nicht ins Tor. Zweite Halbzeit. Und tatsächlich, ich wusste das gar nicht mehr so, dass das wirklich so dramatisch war. Es gab in der 50. Minute wieder Elfmeter für die Bayern.
Den hat Carsten Janka genial rausgeholt. Kam, glaube ich, zur Halbzeit rein für Willy Sagnol. Und Carsten Janka hat dann in einem Luftzweikampf seinen Gegenspieler so ein bisschen gerempelt, dass der mit der Hand zum Ball geht. Und dem Schiedsrichter blieb nichts anderes übrig. Wenn er keinen Foul sieht, muss er da auf Handelfmeter entscheiden.
Ja. Und Mehmet Scholl hat sich wahrscheinlich jetzt nicht mehr getraut zu schießen?
Der durfte er immer nicht.
Ja. den Elfmeter hat dann Effenberg versenkt.
Und sehr einfach sogar, fand ich.
Ja, das war souverän, definitiv.
So wie man den ersten hätte auch bitte schießen sollen. Aber was mich viel positiver an diesem Tor gestimmt hat, war dann der Gesichtsausdruck, wie Stefan Effenberg zum Jubeln ausgeholt hat. Der hatte auf einmal sämtliche Emotionen in seinem Gesicht und da war dann irgendwo klar, der will das Ding heute gewinnen. Der lässt sich hier nicht mit einer Niederlage nach Hause schicken. Ich glaube, 99 war noch nicht dabei, müsste erst danach gekommen sein.
Ja.
Obwohl, nee, 99 war doch dabei.
Doch, schon.
Ja. Und da hat man schon im Gesicht gesehen, der will das jetzt. Das war so richtig, wenn er vor einem gestanden hätte, ich glaube, man hätte Angst bekommen. So hat er reingeschaut.
Ich mochte ja Effenberg nie, wenn er gejubelt hat. Ich mochte ja zum Beispiel Giovane Elber immer gern beim Jubeln, der hat gelächelt. Das ist genauso das gleiche wie Claudio Pizarro. Die Leute freuen sich, wenn sie ein Tor geschossen haben. Bei Stefan Effenberg sah das immer wie die pure Wut aus.
Giovane Elber ist halt kein Vergleich zu Stefan Effenberg. Giovane Elber hat ja einfach mal, der fand in diesem Jubeln ja immer irgendwas Interessantes. Ob er sich jetzt in irgendeine Werbebande einrollt.
Ja. Yeah.
Und Stefan Effenberg hat halt die pure Emotion in sein Gesicht gelegt. Und das war eben größtenteils eben negative Emotionen in dem Fall. Beziehungsweise heißt negativ. So ein bisschen Kampfwille war da mit drin. Und wollte dann halt nochmal allen zeigen, dass das Spiel jetzt gewonnen wird.
Ja. Yeah. Es stand dann 1-1. Das Spiel war nach diesem Elfmeter, nach dem Ausgleich relativ ausgeglichen. Ich weiß noch, beziehungsweise habe es gesehen, Sauvić hat in der 85. Minute freistehend vergeben. Also das Spiel lief ja dann schon wieder darauf hinaus, das wird wieder eine ganz, 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 ganz enge Kiste. Also ich wüsste ganz genau, ich hätte die ganze Zeit das Gefühl, ja, das geht genauso wieder aus wie 1999. War es bei dir auch so?
Gute Frage. Das weiß ich gar nicht mehr so. Also nach dem 1-1 war ich sicherlich deutlich positiver gestimmt, weil man da auch dann so ein bisschen merkte, die wollen das jetzt ein bisschen mehr. Aber wie du schon sagst, das war ein offener Schlagabtausch. Man hätte das sicherlich zum Ende hin auch verlieren können. Aber man hatte ja immer noch mal einen sehr guten Torhüter.
Ja. den Oliver Kahn, der damals auch auf der Höhe der Zeit war, das Ding gegen Saovic dann vereitelt hat. In der Verlängerung gab es dann Golden Goal. Damals das, ich meine, im Nachhinein ungeliebte Golden Goal. Es ist nichts passiert, es gab Chancen auf beiden Seiten, aber es gab kein Tor mehr. Hast du zum Golden Goal eine Meinung damals gehabt?
Ich finde Golden Goal oder fand Golden Goal einfach nur nicht zeitgemäß. Da bestraft eigentlich das Team, das in Rückstand gerät.
Ja, das ist alles klar. Ja, das allerdings. Ja.
Naja, und es geht halt darum, das Team hätte keine Chance gehabt, irgendwas zu machen. Im Football ist eine andere Sache, wenn man da in einer Overtime bis zum ersten Punktgewinn spielt.
Ja.
Beziehungsweise da hat der Konkurrent da meistens ja noch die Chance zum Nachziehen. Das hast du ja im Fußball nicht. Fußball ist ja was ganz anderes in dem Fall. Da geht's ja in der Regel hin und her und ich meine, so lange spielen die nicht in eine Verlängerung. Da kann man die schon durchziehen.
Ja, es ist dann ja auch so eine Sache, sie werden ja auch sehr vorsichtig, die Spieler dann in so einer Golden-Goal-Phase, ne?
Ja, weil ein Fehler kann sein, dass du raus bist.
Ja.
Und das ist doch zum Weglaufen.
Ja. Gleich spreche ich mit Dennis noch über das Elfmeterschießen und über das, was danach abgelaufen ist bei Bayern gegen Valencia. Bis gleich.
Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister im Säbelfechten und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Ich bin hier immer noch mit Dennis und wir reden über das Champions League Finale 2001. Wir haben bis jetzt über den regulären Spielverlauf gesprochen und über die Verlängerung. Es kam das Elfmeterschießen und das Elfmeterschießen entpuppte sich dann als eine ziemlich epische Nummer, weil es war nicht sofort Schluss. Es ging schon wieder los mit einem erneuten verschossenen Elfmeter von den Bayern, Paulo Sergio.
Und Paulo Sergio hat den ja so identisch wie Mehmet Scholl in der siebten Minute geschossen.
Ja.
Da musste sich Herr Canizares auch nicht großartig anstrengen.
Was mir aufgefallen ist bei dieser Geschichte, wer zu den Elfmetern antritt, war, dass meiner Meinung nach die etwas schwächeren Elfmeterschützen am Anfang geschossen haben. Das hätte ja auch durchaus in die Hose gehen können, weil Paulo Sergio hat für die Bayern geschossen. Wo war Effenberg? Effenberg hat erst später getroffen. Mendieta und Caru sind aber für Valencia angetreten, also dann schon eher die besseren Elfmeterschützen.
Paulo Sergio war aber jetzt keine Nullnummer im Elfmeterschießen.
Nee,
der hat auch vorher schon hin und wieder mal am Elfmeterpunkt gestanden, wenn Effenberg und Scholl nicht da waren.
Auf jeden Fall, Mendieta holte den Vorteil für Valencia, schoss den ersten Elfmeter, Salihamidzic traf dann auch, dann trafen Caru und Zickler und dann gab's die erste große Aktion von Oli Kahn, der gegen Sahovic hielt. Oli Kahn, so in der Retrospektive, war nie, meiner Meinung nach, vielleicht erzähle ich jetzt einen großen Mist, war nie so ein Elfmeterkiller, oder?
Nicht der Größte. Beziehungsweise, wie du schon sagst, er hat sich diesen Titel nie verdient. In der Bundesliga hat er, glaube ich, relativ wenig gehalten.
Ja.
Aber in dem Spiel, wo es halt mal drauf ankam, war dann tatsächlich mal auch als Elfmeter-Killer da.
Ja. Kahn hielt also gegen Saovic, der ja auch schon in der regulären Spielzeit relativ freistehend vergeben hat, holten sich damit die Bayern den Vorteil wieder zurück. Und dann kam Patrick Andersson. Patrick Andersson 4 Tage vorher, der absolut unumwundene Held der Bayern, weil er beim Spiel in Hamburg die 4-Minuten-Meisterschaft der Schalker zunichte gemacht hatte, hatte hier das Potenzial, zum Deppen zu werden.
Definitiv. Gerade Andersson, ich glaube, bei dem, als der zum Elfmeterpunkt geschritten ist, bei dem hat jeder Fan gedacht, das macht er genauso abgebrüht, wie er das 4 Tage vorher in Hamburg gemacht hat. Und dann kommt er und versemmelt seinen Elfmeter.
Ja, also man hat ja schon, als Fan hat man ja schon so ein Gefühl, was mit dem Spieler geht. Als ob es dann Tor wird oder ob man wirklich zittern muss, oder? Weil ich weiß zum Beispiel, als HSV-Fan weiß ich, Raphael van der Vaart, wenn er zum Elfmeter antritt, das ist eine sichere Nummer.
War Andersson eigentlich auch immer. Also Andersson war immer ein guter Standardschütze. Der Freistoß gegen Hamburg, gegen Hamburg, die 4 Tage zuvor war ja nicht ein Eintagsfliege eigentlich.
Ja.
Und dass er dann den Elfmeter, dass ihm da die Nerven versagen, ich hätte es bei dem coolen Schweden eigentlich nicht gedacht.
der Vorteil war wieder auf Valencias Seite, nur um 60 Sekunden zu halten, und dann hielt Kahn gegen Carboni. Carboni, der schon den einen Elfmeter verursacht hatte, auch keine gute Figur abgegeben. Also Sarovic und Carboni im Nachhinein so ein bisschen die tragischen Figuren Valencias. Danach trat dann Stefan Effenberg an und es ging eine Zeit lang, ging es hin und her und alle haben getroffen.
Also bei Carboni war das gleich die super Parade von Oliver Kahn, wo er gerade so mit dem Finger noch dran kam und das
und Ding an die Latte gelenkt hat, ne?
Ja.
Genau.
Das war so der erste Moment, wo du dann wieder als Fan denkst, oh, haben wir doch mal Glück. Weil normalerweise, wenn du nur mit dem Finger rankommst, geht er ja in der Regel kreuz um Rand, vor allem, weil Kahn ja sich für die falsche Ecke entschieden hatte. Carboni hat ja relativ zentral geschossen.
Ja. Yeah.
Und da denkst du, oh, jetzt geht's wieder bergauf. Und das wurde sich dann, das bestätigte sich dann ja mit den guten Elfmetern von Effenberg und Lisa Rasu.
Ja. Effenberg, Lisa Rasu und Thomas Linke trafen. Baraja und Kiel González trafen für Valencia. Thomas Linke ist jetzt nicht so der Fußballästhet oder der Fußballer, bei dem man sofort das Urvertrauen hat, den versenkt der, oder? Sehe ich das falsch?
Das siehst du richtig. Und wenn ich mich daran erinnere, die ersten 10 bis 15 Metern ist Thomas Linke mit gesenktem Kopf zum Elfmeterpunkt gegangen.
Ja.
Und da habe ich mir nur gedacht, mit gesenktem Kopf, das kann ja erstmal nicht gut gehen.
Ja.
Aber dann hat er den Kopf immer höher gerichtet und dann wurde er irgendwie auch selbstbewusster auf einmal.
Ja.
Also diese ersten 10 bis 15 Metern, die werde ich immer in Erinnerung behalten.
Ja. Mehmet Scholl zum Beispiel hat sich ja gar nicht mehr getraut anscheinend, ne?
Der war ausgewechselt.
Ach, der war ausgewechselt, ach so.
Der wurde irgendwann in einer Verlängerung ausgewechselt.
War wahrscheinlich auch nicht unglücklich drüber, oder?
Der war auch relativ am Ende mit seinen Kräften.
Ja. Auf jeden Fall Linke traf. Und dann gibt es die Szene, die sich, glaube ich, für einen Bayern-Fan eingebrannt hat, oder? Pellegrino tritt an, Kahn hält, fliegt in die von ihm aus rechte Ecke, das weiß ich noch, wenn es gestern gewesen wäre, und dann läuft er einfach erstmal.
Ja, also das war einfach nur großartig, wie Oliver Kahn dann aufgestanden ist, einfach gelaufen ist. Ich habe ein Interview von ihm später gehört, da hat er gesagt, dass er das eigentlich gar nicht wusste, ob das jetzt die entscheidende Parade war und erst nochmal kurz zu den Teamkollegen geblinzelt hat, bevor er dann so richtig in den Sprudel angesetzt hat.
Ja.
Und gemerkt hat, dass die ja alle auf ihn zurennen.
Ja. Und durch Fechter schallte ein markerschütternder Schrei?
Ja.
Ja.
Definitiv. Durchs ganze Haus. Das war großartig.
Ja. Die Bayern hatten dadurch, das war der entscheidende Elfmeter, Pellegrino, hatten dadurch dann die Champions League gewonnen und dann, es war so ein bisschen, dass die Wunde von 1999 so ein kleines bisschen verheilt war, oder?
Ja. Das war so ein bisschen die Erlösung von dieser schmerzhaften Niederlage, die man 99 nicht hätte sich zuziehen müssen.
Ja. Was war für dich die Szene dieses Spiels oder die Szene? Ich meine, das war ja insgesamt eine sehr, sehr eindrucksvolle Saison, beziehungsweise mit vielen Eindrücken, das Finale in Hamburg mit Anderson, der indirekte Freistoß, dann das Champions-League-Finale nur 4 Tage später, das sind ja schon Emotionen, wo man schwer beschreiben kann, würde Jürgen Klinsmann sagen.
Das kannst du auch schwer beschreiben und das kann man auch schwer fassen, vor allem in den ersten Momenten, aber wo du so auf die abzählst, was die Eindrücke oder die Szene des Spiels war. Ich glaube, das war tatsächlich dieses Elfmeterschießen, wo Kahn erst gegen Carboni hält das Ding und seine Faust macht.
Hm.
Und dann später natürlich dieser Lauf.
Ja.
Ich kann mich auch noch daran erinnern, wie Oliver Kahn dann später zu Canizares geht und den aufbauen möchte. Weil Canizares lag dann heulend am Boden. Der wusste auch nicht mehr, wo es steht, nach 2 finalen Niederlagen in Folge.
Ja, Kahn hat, glaube ich, dafür sogar Fairplay-Preis bekommen, ne?
Ja, kann sein.
Ja, und Canizares Karriere wurde nur noch dadurch getoppt, dass er eine Parfümflasche auf seinen Fuß hat springen lassen und dadurch dann die WM 2002 verpasst hat, wenn ich es recht erinnere.
Ach, Canizares war ja nie ein schlechter Torwart, aber dann kam auch relativ früh Iker Casillas beim Real Madrid.
Ja.
Und da war es ja dann auch mit der Nationalmannschaft so ein bisschen für ihn hinfällig als Stammkraft.
Er war so ein bisschen der Unvollendete, oder?
Ja, definitiv mit zwei Finalniederlagen. Vor allem, er hat ja auch Blenden gehalten in diesem ganzen Spiel.
Ja. Wenn du jetzt so ein bisschen das rekapitulierst, was war für dich, also du sagst, das Spiel deines Lebens war 2001, das Champions League Finale. Wenn du jetzt das bilanzieren würdest, du hast ja jetzt auch vor kurzer Zeit erst das Triple erlebt vom FC Bayern. Sind diese Sachen zu vergleichen oder war das beim ersten Mal ist es immer am schönsten oder wie ist es dann gewesen?
Ein Vergleich fällt mir relativ schwer, wobei ich sagen würde, wenn ich es vergleichen müsste, würde ich so um 0,5 Prozentpunkte 2001 so ein bisschen höher sehen. Einfach weil es ein ganz anderes Jahr war, weil es das erste Mal war, für mich so ein großer Titel, ja, an den ich mich richtig erinnere. Und es war halt auch in der Zeit, das war irgendwie anders. Das war neu, dieses Champions League-Gefühl, dass man da oben mitspielt, dass man da innerhalb von 3 Jahren dann zweimal im Finale steht. Und es war halt mit dem Sieg in Hamburg einfach eine ganz andere Geschichte als das Triple, das man relativ früh zu Ostern schon mehr oder weniger in der Tasche hatte. Ja. Denn so ein Spiel wie in Hamburg vergisst du natürlich auch nicht. Ja. Wenn du dann so in letzter Sekunde den Titel gewinnst.
Welch schöne Schlussworte, Dennis. Dennis, ich danke dir für deine Erinnerung, die du hattest an dieses Spiel 2001. Ich danke dir für deine Zeit, die du hattest.
Bitte sehr.
Wenn ihr euch das jetzt angehört habt und sagt, Mensch, ich habe auch ein Spiel meines Lebens, ich möchte darüber auch mal erzählen, ich habe jetzt noch Gänsehaut, wenn ich darüber erzählen kann, dann schreibt uns an auf unserer Facebook-Seite facebook.com/meinsportradio. Wir nehmen Kontakt zu euch auf und wir reden gerne über alles. Es müssen nicht die Bayern sein, es muss auch nicht Fußball sein. Ich kann mit euch über jede Sportart reden. Ich kann mit euch über alles reden. Lasst es raus. Kontaktiert uns auf unserer Facebook-Seite. Hört unser Programm an, vielleicht dann auch über unsere App, die im Play Store, im Google Play Store und auf iTunes zu finden ist. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal einschaltet, wenn es wieder heißt, das Spiel meines Lebens. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal das Spiel meines Lebens mit einer neuen Sendung. Vielen Dank und bis bald.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.